So, Hare Krishna. Nur um euch Namam Vishnu Padaya Krishna Bistaya Bhutalesi Madhavakti Vedanta Swamiti Namini Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pacharini Nirvishesha Shunyavari Paskatyadi Satarini Jaya Sri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda Jaya Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Hare
Was ich schon weiß. So, nur um euch auf ein paar Sehenswürdigkeiten hinzuweisen, die an eurem Netzhaus vorbeigegangen sind. An einer bestimmten Stelle waren wir sind wir an Lala Bahus Tempel vorbeigegangen. Ich fange vielleicht ein bisschen früher an. Als wir an der Yamuna entlang gegangen sind durch diese alten Gebäude, ihr möchtet euch erinnern, das ist Keshigat gewesen. Sag mal, bist du der Taxifahrer?
Ja.
Ich habe dich nicht erkannt, aber Gerhard sagte mir in Mayapur, ich würde auch Schwierigkeiten haben, dich zu erkennen.
Die meisten haben mich nicht erkannt.
Du bist auch gar nicht mehr so, du siehst viel, hast viel mehr Ausstrahlung gewonnen.
Ja, ich habe auch viel erlebt jetzt in diesen 3 Monaten in Indien.
Gut. Ja, der Keshigat war dort. Kurz bevor Krishna nach Mathura gegangen ist, ist Narada Muni zu Kamsa, dem dämonischen König, gegangen und hat gesagt, Krishna ist in Vrindavan und wird bald nach Mathura kommen. Du solltest auf der Hut sein. So in einem letzten Versuch, Krishna noch einmal umzubringen, schickte er einen gewaltigen Dämon, einen Yogi, einen mystischen Yogi, der die Form eines gewaltigen Horses, also Pferdes, annahm. Welches eine Form annahm, die weit über die Dimension eines normalen Pferdes hinweg war. Es hieß, dass der Keshi nach Vrindavan kam, peitschten seinen Schwanz das Firmament und die Luftwege der Devatas gerieten in Unordnung. So zu dieser Zeit hatte es sich begeben, dass Balaram, der ältere Bruder, den Wunsch hatte, einmal so zu sein wie Krishna und sich deswegen Krishnas Krone aufsetzte. Und zu diesem Zeitpunkt und also aussah wie Krishna. Er hat ja die gleiche, er sieht gleich aus wie Krishna. So, als Keshi dieses Pferd-Dämon an die Yamuna kam, sah als erstes Balaram. Balaram war beschrieben worden, Krishna war ihm beschrieben worden von Krishna, von Kamsa, der ihm sagte, dass du solltest nach dem Ausschau halten in Vrindavan, der eine Krone trägt, in der eine Pfauenfeder drin ist. So, natürlich dachte er, Balaram sei Krishna und griff also mit einem fürchterlichen Wiehern Balaram an und trat ihm vor die Brust, woraufhin Balaram 20 Meter weggeschleudert wurde. Nun, jeden hätte das umgebracht, Balaram natürlich nicht, er hat einen spirituellen Körper und das ist außerdem so und so nur ein Lila. So, Balaram war dann ein bisschen verdattert und ging, sagte sich, es ist eigentlich sehr schwierig, so zu sein wie Krishna. Und ging deswegen nach Hause und nahm eine Rast. So, Krishna wurde von den Einwohnern von Vrindavan informiert, dass ein fürchterlicher Dämon vor Vrindavan stand. Und so ging Krishna, nahm Krishna sich seine Krone von Balaram und ging ans Ufer der Yamuna, wo der Keshi-Dämon auf ihn wartete. Ein Riesenpferd. So, Keshi erkannte sofort, war ein bisschen verdutzt, ich dachte, ich hätte Krishna gerade erledigt, sagte er in seinem maßlosen Stolz. Und da ist wieder so einer. Diesmal griff er Krishna aufs Neue an. So, Krishna nahm einfach seine linke Faust, wird beschrieben, nicht seine rechte. Krishna ist Rechtshänder. Er nahm aber seine linke Faust und stieß sie direkt in den Maul von Keshi, dem sofort alle Zähne ausbrachen. Dann nahm er den Keshi-Dämon und warf ihn 100 Bogenlängen, so heißt es im Shiva Bhagavatam, von sich fort. Keshi war aber sehr stolz, sehr arrogant und auch sehr, sehr machtvoll. Er schlug krachend auf den Boden, war aber noch in der Lage, einen zweiten Angriff zu machen und lief wieder mit voller Kraft auf Krishna zu. Diesmal stieß Krishna seine Faust in den Schlund und in den Rachen des Keshi-Dämons, woraufhin dieser und dehnte seinen Arm aus, also mit dem ganzen Arm drin, sodass Keshi schließlich schwitzend, Urin und kotlassend mit allen vier Hufen um sich schlagend erstickte. So, für die Gottgeweihten hat dieses transzendentale Spiel Krishnas eine besondere Bedeutung. Keshi, der sehr arrogant war, repräsentiert auf einer anderen Ebene den Stolz des Gottgeweihten. Der Stolz auf diesen materiellen Körper und auf die materiellen Eigenschaften, der Stolz vielleicht Schweizer zu sein. Mit dieser Haltung geht man durch Vrindavan und denkt überall nur Kloaken und Menschenkot und Urinkot, das ist eine öffentliche Toilette. Der Stolz auf seine Fähigkeiten, wenn man im Service etwas tun darf durch Krishnas und die Barmherzigkeit des spirituellen Meisters. All diese verschiedenen Arten von Stolz, die alle in der körperlichen Auffassung des Lebens fußen, die werden von Krishna getötet. Deswegen meditiert der Gottgeweihte über dieses transzendentale Spiel und betet zu Krishna, mach du genau das, was du mit dem Keshi-Dämon gemacht hast, mit meinem falschen Stolz. Auch mit der Anhaftung an Reichtum und an anderen weltlichen Anhaftungen. All das wird durch die Meditation über dieses transzendentale Spiel von Krishna flugs beseitigt. Dann gingen wir weiter zu Lala Bahu, an Lala Bahus Tempel vorbei. Da war so eine einladende Tempeltür, wo man kurz ein Zögern in der Brust spürte. Lala Bahu war ein reicher Landbesitzer aus Bengalen, der nach Vrindavan ging und diesen Tempel errichtete. Nun, am Morgen nach der Installation der Detis, sein Krishna-Deti, gab Lala Bahu, der ein großer Gottgeweihter war, dem Pujari ein Schälchen mit festem Ghee. Dieses Schälchen, so sagte Lala Bahu, solle der Pujari auf den Kopf tun. So wie das Schälchen auf den Kopf griffen, das war, schmolz das Ghee in dem Topf. Das zweite, was Lala Bahu tat, war, er nahm einen Cotton Swab, ein Baumwolltupfer, sozusagen ein Wattetupfer, sagt man, und hielt ihn vor die Nüstern Krishnas, woraufhin ein Wind wie ein Atem dieses Cotton Swab, diesen Baumwoll, die Wattebäuschen bewegte. Und daraufhin fing Lala Bahu in Ekstase an zu tanzen. Der Krishna war tatsächlich im Deti. Der Deti war warm, die Körpertemperatur. Deswegen schmolz das Ghee und er hatte Atem. Und deswegen bewegten sich die einzelnen Fasern des Wattebausches. Dann sind wir vorbeigegangen. Da sind eigentlich so viele Places, so viele Orte. Aber ich möchte es kurz machen und zu diesem Ort kommen. An einem gewaltigen Banyanbaum. Du magst dich daran erinnern, denn du hast Oha gesagt. Oder Manoman hat es so gesagt. Oha.
Da war ein Schild, da hatte ich gelesen. Ja. Sri Chaitanya Mahaprabhu da.
Das war der Ruheplatz von Sri Chaitanya Mahaprabhu. Da rastete er. An diesen großen Banyanbaum. Möchte sich jeder erinnern? Und dort ist ein Tempel für Murari Gupta und ein Jagannath Devi, der Murari Gupta im Traum erschienen war und hier dann hergekommen war. Und gebeten hatte, hier dort zu residieren. Und Murari Gupta hatte daraufhin diesen Jagannath Devi installiert. Und jetzt, wo wir jetzt sind, hinter euch, hier sitzt Vyasadev in Meditation über Braj. Ja, ich dachte, wir bleiben an diesem Ort stehen, weil wir alle entweder Buchverteiler sind oder Buchleser sind, Leser sind und meistens beides oder halt eins von beiden. Die Buchverteiler sind Leser, aber nicht die Leser, alle Buchverteiler. Als Vyasadev das Bhagavatam schrieb und zum 10. Kanto kam, war nicht in der richtigen Haltung. Er saß oben in den Himalayas, einem gewaltigen Gebirgsmassiv, und konnte sich nicht die Süße von Krishnas transzendentalen Spielen vorstellen und somit auch das 10. Kanto nicht verfassen. So ging er also als großer Yogi mit der Geschwindigkeit des Geistes hierhin und sitzt noch immer dort, in diesem, wofür unsere Netzhautaugen nur so ein paar zerbrochene Steine sitzen und ein alter Baum, schwierig einzuordnen ist in die Botanik, wie der wächst. Und da sitzt Srila Vyasadeva und tut sein Bhajan noch immer vollführen. So, das sind einige der Orte. Ich möchte jetzt ein wenig aus dem Nektar der Unterweisung vorlesen. Diese Bewegung für Krishna Bewusstsein wird unter der Führung Srila Rupa Goswamis ausgeführt. Die Gaudiya Vaishnavas oder Bengali Vaishnavas sind größtenteils Anhänger von Sri Chaitanya Mahaprabhu, der wiederum sechs Goswamis als von Vrindavan, die sechs Goswamis von Vrindavan als seine direkten Schüler hatte. Deswegen hat Narottam das Thakur-Gesang gesungen: Rupa Raghunatha Pade Hoibi Akuti Kabe Hama Bhujhabha Se Yugala Priti. Wenn ich begierig bin, die Literatur zu verstehen, die von den Goswamis gegeben wurde, dann werde ich in der Lage sein, die transzendentalen liebevollen Angelegenheiten von Radha und Krishna zu verstehen. Sri Chaitanya Mahaprabhu erschien, um der menschlichen Gesellschaft die Segnung der Wissenschaft von Krishna zu geben. Die vortrefflichsten Aktivitäten von Krishna sind seine Spiele der vertraulichen Liebe mit den Gopis. Sri Chaitanya Mahaprabhu erschien in der Stimmung Srimati Radharani, der Besten der Gopis. Die Mission Lord Chaitanya Mahaprabhus zu verstehen und in seinen Fußstapfen zu folgen, bedeutet also sehr ernsthaft den Fußstapfen der sechs Goswamis. Shri Rupa Sanatan Bhatta Raghunath, Shri Jiva Gopal Bhatta und Dasa Raghunath zu folgen. Den Fußstapfen großer Seelen zu folgen, bedeutet ihren Unterweisungen zu folgen. Die Unterweisung solch großer Seelen sind wie ein klar beleuchteter Pfad, der aus der Dunkelheit unseres Geistes rausführt. Diese Unterweisungen lassen sich fast vergleichen wie hell erleuchtete Autobahnschilder auf westlichen Autobahnen, die uns in einer dunklen Nacht tatsächlich sagen, hier geht's nach Zürich oder nach Wiesbaden. Nur die Unterweisungen der Spürter, der Goswamis, führen uns von unserem illusionären Vorstellung von Heimat und Zuhause und Vertrautsein zu der leuchtenden Schönheit unseres ewigen Zuhauses, der ewigen spirituellen Welt. Nun, diese Goswamis hatten sehr engen Kontakt mit der spirituellen Welt. Einmal empfing Rupa Goswami seinen älteren Bruder Sanatan und sie fingen an, über Krishna zu sprechen. Eine Stunde ging vorbei, zwei Stunden ging vorbei, drei Stunden ging vorbei, keiner schlief ein, vier Stunden ging vorbei, plötzlich waren acht Stunden, dann war plötzlich, ging die Sonne so langsam zur Neige und plötzlich merkte Rupa Goswami, halt, Sanatan ist heute gekommen und wir diskutieren Krishna Katha, aber Sanatan ist mein Guru, ich habe ihm heute noch nichts angeboten, er ist total hungrig. Das ist nicht gut, wenn Schüler, wenn der spirituelle Meister total hungrig wird, das ist nicht gut für die Schüler. Das ist total hungrig, was sollen wir tun? Ich müsste eigentlich jetzt betteln gehen, sagt er zu Sanatan Goswami, um ein bisschen Grains, Getreide und so weiter zusammenbekommen. Okay, aber sie fing dann wieder an, über Krishna zu sprechen und verloren sich völlig in Krishna-Katha und plötzlich zu diesem Zeitpunkt sahen sie ein wunderschönes Mädchen, das so schön war, dass die Augen von Rupa Goswami nicht mehr weggehen konnten. Das war sehr ungewöhnlich. Dieses Mädchen rief aus, Baba, Baba, ich habe dir etwas zu essen gebracht. Milch, Reis, Kardamom und Zucker. Oh, sagte Rupa Goswami, woher wusstest du? Wir haben nichts zu Hause. Die Goswamis sind sehr, sehr entsagt. Sie werden niemals etwas ansammeln. Nicht so wie wir. Wir haben immer Vorräte bei uns. Vorräte an Kassetten. Das braucht man. Die Tempelküchen sind voll mit Kartoffeln und Zuckervorräten. Die Goswamis hatten nichts. Ihr Zuhause war einfach so ein Baum. Und da lebten sie. Jede Nacht unter einem anderen Baum. Das hat eine exoterische Bedeutung, nämlich dass sie keine Anhaftungen pflegten, aber auch eine tiefe spirituelle Bedeutung. Unter diesen Bäumen finden die Lilas von Krishna statt. Und in ihren spirituellen Körpern, Hare Krishna, in ihren spirituellen Körpern, gingen sie durch, nahmen sie teil an diesen transzendentalen Lilas. Nicht? Und zwar jeden Nacht unter bei einem anderen Lila. Die dachten nicht an Schlafen, sondern an Krishna-Bewusstsein. Das war die innere oder die tiefe Bedeutung. Anyway, sie hatten also nichts zu Hause und das Mädchen sagte, meine Mutter hat mich geschickt. Außerdem, hier wird niemals jemand hungrig werden in dieser Stadt. Oh, sagte, Swami, dann müsste ich eigentlich jetzt den Zwietreis kochen. Und er ging zerstreut zu einem Topf. Und dann gehen die aber schon wieder zu Sanatana Swami. Also der Punkt ist, bei diesem Lila von Krishna, so wie ich es verstehe, kann Krishna diese unglaublichen Entfernungen in Vrindavan statt, also hinter sich lassen, an einem Tage, weil Vrindavan wie ein riesen Lotus ist. Genauso wie sich die Lotusblätter zusammenschieben können, so schiebt sich auch Vrindavan zusammen, sodass Krishna schnell zu den verschiedenen Orten kommt, an die sein täglichen Lilas kommt. Ja, sagte Sanatana Goswami, das ist tatsächlich so. Und so waren sie wieder im Diskutieren und kein Zwietreis wurde gekocht. So, das Mädchen lächelte ein wenig und richtete schnell ein Feuer am Boden, kochte den Zwietreis und gab dann Sanatana Goswami den Zwietreis. Hier, Baba, den Zwietreis, du hast vergessen zu kochen. Ja, stimmt. Ja. Wieder schaute Sanatana und Rupa das Mädchen an. Keiner wusste, woher es kam. Sie hatten es noch nicht gesehen und sie kannten alle Einwohner von Vrindavan, weil alle Rat bei ihnen einhielten. Die Goswamis hatten eine spirituelle Sprechstunde den ganzen Tag über. In der Nacht dann schrieb Sanatana Goswami seine Werke, wobei er Blätter nahm und sie anzündete, dass ein bisschen Feuer war, und schrieb dann einfach. So, Rupa Goswami nahm dann diesen Zwietreis und bat ihn Sanatana Goswami an, worauf Sanatana Goswami in Ekstase bewusstlos zu Boden fiel. Was ist denn jetzt, sagte Rupa Goswami und schmeckte den Zwietreis, und auch er fiel voller Ekstase und sich verliebte zu Krishna auf den Boden. Und als Sanatana Goswami schließlich aufwachte, sagte er, Rupa Goswami, du hast einen großen Fehler gemacht. Dieser Zwietreis kommt von Srimati Radharani. Du hast Srimati Radharani deinen Diener genommen. Statt selber zu kochen und Radha die Speise zu opfern, ist Radha erschienen, weil du so ausgekrishnakatat warst. Dass du nicht in der Lage bist zu kochen, das geht nicht. Oh. Tauchten ein in einen ekstatischen Ozean von Liebe zu Gott und vergaßen sich und aßen die ganze Nacht an den Sweetreis und nahmen dann noch den Topf und zerschlugen ihn und lutschten jeden Tag eine Scherbe von dem Tonkrug. Den Tonkrug, ne? Das waren die Goswamis. So, wir wollen den Fußstapfen dieser Goswamis folgen und ebenfalls auf die Ebene zu kommen, wo wir unsere ursprüngliche Beziehung zu Krishna wieder merken. In allen spirituellen Angelegenheiten ist es die allererste Pflicht. Jetzt möchte ich fragen, was die allererste Pflicht ist in allen spirituellen Angelegenheiten. Shyamananda, du bist immer hellwach bei allen Vorlesungen. Das wirst du gemerkt haben. Was ist die allererste Pflicht?
Sich an Krishna zu erinnern.
Nein. Aber du kriegst einen halben Punkt.
Was hat er gesagt?
Sich an Krishna zu erinnern. Na, Reini? Du kriegst einen halben Punkt, aber es ist nicht das, nach dem wir suchen. Erinnert euch vielleicht an den Nektar der Unterweisung, denn die erste Unterweisung ist genau diese Unterweisung. Dera Hand zögert. Ja. Den Weichner hast du ihn, du kriegst auch einen halben Punkt. Das sind alles richtige Unterweisungen, richtige Unterweisungen.
Ganada. Die Welle zu kontrollieren?
Ganada. War halt das mit Damen, das zählt nicht. Du kriegst eigentlich einen ganzen Punkt hier. Sorry, Ganada war in Mayapur und hat alles gelernt. Ja, es stimmt. In allen spirituellen Angelegenheiten ist es die erste Pflicht, seinen Geist und seine Sinne zu kontrollieren. Deswegen heißt die Unterweisung Vacha Vega, Manasa Vega, Krodha Vega, Mudra Pasta Vega, Etan Vega, ich habe Fehler gemacht, Krodha Vega, Jiva Vega, Mudra Pasta Vega, Etan Vega, Yo Vishaheta Dira, Sarvang Apimang Prithivim Sashashyat. Eine nüchterne Person kann den Drang zu sprechen kontrollieren, die Forderungen des Geistes, Zorn, nochmal, eine nüchterne Person, die den Drang zu sprechen kontrollieren kann, die Forderung des Geistes, die Aktion des Zornes und den Drang der Zunge, des Bauches und der Genitalien. Sie ist qualifiziert, Schüler über die ganze Welt zu machen. Solange man nicht seinen Geist und seine Sinne kontrolliert, kann man keinen Fortschritt im spirituellen Leben machen. Jeder in der materiellen Welt ist vertieft in die Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit. Man muss sich auf die Ebene der Tugend, Sattva Guna, erheben, indem man den Unterweisungen Rupa Goswamis folgt, und dann wird alles, was nötig ist, um weiteren Fortschritt zu machen, nach und nach offenbart werden. Fortschritt im Krishna-Bewusstsein ist abhängig von der Haltung der Anhänger. Ein Anhänger des Krishna-Bewusstseins sollte ein vollkommener Goswami werden oder eine Goswamini, falls es dieses Wort gibt. Vaishnavas sind im Allgemeinen als Goswamis bekannt. In Vrindavan ist dieser Titel bekannt. Jemand, der ein vollkommener Geweihter Krishnas werden muss, muss ein Goswami werden. Go bedeutet die Sinne und Swami bedeutet Meister. Solange man nicht die Sinne und den Geist kontrolliert, kann man nicht ein Goswami werden. Um den höchsten Erfolg im Leben zu werden, indem man ein Goswami wird und dann ein reiner Geweihter des Herrn, muss man den Unterweisungen, die bekannt sind als Upadeshamrita, folgen. Srila Rupa Goswami hat viele andere Bücher gegeben, so wie im Bhaktivinoda Sindhu, der ist übersetzt als Nektar der Hingabe, Vidakta Madhava und Lalita Madhava. Doch die Upadeshamrita beinhaltet die ersten Unterweisungen für neue Gottgeweihte. Man sollte diesen Unterweisungen sehr strikt folgen. Dann wird es leicht sein, sein Leben erfolgreich zu machen. Hare Krishna. Yes. Go bedeutet Sinne und Swami bedeutet Meister. Ein Gottgeweihter muss insbesondere darauf achten, den Geist, der als sechster Sinn manchmal bezeichnet wird, zu kontrollieren. Manasha Shtan Indriyani Prakriti Sthani Karishati. Prakriti heißt so viel wie die materielle Natur, und Sthani heißt sich befindlich, sich befinden. Und Karshati heißt Kampf. Um den Geist heißt es, gruppieren sich fünf Sinne, und mit diesem Geist und den Sinnen ist das Lebewesen ständig in einer Art Kampf ums materielle Dasein beschäftigt. Nicht? Die Sinne haben ständig Forderungen, Essen und Schlafen und dergleichen mehr. Und man ist bemüht, im materiellen Leben diesen Forderungen nachzukommen. Ihr merkt vielleicht in Indien, was es manchmal für ein Kampf sein kann, die Sinne zu erhalten. Ist es nicht so? Man merkt manchen von euch so ein bisschen die Erschöpfung an, nicht, Anni? Oder du bist, glaube ich, ein bisschen geplagt von Durchfall. Nein, gar nicht. Deswegen dachte ich mir, sollten wir heute Morgen früh gehen, wo es ist sehr angenehm, oder? Die Atmosphäre, man ist nicht so fürchterlich neben dem Dhoti oder neben dem Sari. Der Geist ist auch manchmal schwierig zu kontrollieren. Virat und ich haben darüber diskutiert in Mayapur, nicht? Wie der Geist plötzlich aufgrund seiner Bedingtheit manche Dinge sieht, wie sie es nicht sehen sollte, nicht? Und so merkt man plötzlich, könnt ihr es auch manchmal registrieren, wie durch die Sinne und den Geist, die Seele, die in der Ekstase von Radhe, 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 Sham, durch Vrindavan laufen möchte, Seele, wie man plötzlich sowas wie eine verlorene Seele wird, nicht? Das sieht man manchmal bei Madhu Mangala im Gesichtsausdruck. Dass einfach die Sinne und der Geist so sehr unsere konstitutionelle, unsere wesensgemäße Position als glückselige Teile Krishnas einfach überwältigen. Kennt ihr das, diese Situation? Das ist einfach, glaube ich, eine realistische Sache. So, man muss in der Lage sein, das zu kontrollieren, indem dass man einfach den Geist, um den sich ja die Sinne gruppieren, zunächst einmal voll mit spiritueller Energie und spiritueller Kraft machen. Wir sind eigentlich schon befreit. Jeder von euch, der hier jetzt im Vrindavan sitzt, ist eine befreite Seele. Es ist nur so, dass der Geist... Die Gerard gucken. Was macht denn jetzt? Ich muss hier ausstehen aus diesem kleinen Kreis. Also ich bin auf alle Fälle keine befreite Seele. Nicht so sagt man sich, nicht? Das ist jetzt zu, das ist jetzt zu viel. Das kann ich nicht akzeptieren. Doch! Obwohl Sinne und Geist noch... wie soll ich mich ausdrücken? Reagieren auf die... Objekte, die wahrgenommen werden können durch Sinne und Geist und Dinge als angenehm und andere als unangenehm qualifizieren, nicht? Trotzdem, wir sind ja nicht der Körper und wir sind ja nicht die Sinne und der Geist. Solange ein Gottgeweihter die Prinzipien einhält und Hare Krishna chantet und eine Form des hingebungsvollen Dienstes ausführt, befindet er sich nicht mehr unter der Kontrolle von Krishnas äußeren Energie, sondern er gerät sofort unter die Kontrolle der inneren Energie. Wenn wir wenn wir über Befreiung sprechen, denken wir manchmal, dass wir jetzt einfach loslaufen, zack, und in dem Wink einer Sekunde in Krishnas transzentales Spiel hineinlaufen. Frei von Geburt, Alter, Krankheit und Tod in unserem ewigen transzentalen Körper. Und alles, was das nicht erfüllt, ist für uns ein Zeichen unserer Bedingtheit. So denken wir sehr oft. Doch Befreiung in diesem Fall, oder Befreiung bedeutet einfach unter die Kontrolle von Krishnas Energie zu kommen. Es mag sein, dass der Gottgeweihte noch eine Geburt nehmen muss, unter der Kontrolle von Krishnas Energie vielleicht in den Körper eines Gurukul-Studenten in Mayapur kommen muss. Es mag auch so sein, dass der Gottgeweihte noch mehrere Geburten nehmen muss. Doch auf alle Fälle ist er unter Krishnas innerem Schutz und somit befreit. Und somit beschützt. Da ist ein gewaltiger Unterschied zwischen einem Sohn, der einen Vater hat, und einen Sohn, der keinen Vater hat. Der reiche Vater kümmert sich immer um den Sohn. Er ist immer da und macht alle möglichen Arrangierungen. Für denjenigen, die jedoch, der keinen Vater hat, er ist sich ausgeliefert und er ist schutzlos. So, Krishna macht alle nötigen Arrangierungen für den Devotee. Zum Beispiel auch, dass er in gewisser Zeit leidet. Ich möchte euch dem Beispiel von Krishna Das Babaji, einem Gottgeweihten, der vor 200 Jahren hier in Vrindavan lebte. Krishna Das Babaji, ihr kennt Krishna Das Babaji nicht, ihr kennt vielleicht einen gleichnamigen Krishna Das Babaji, aber wir sprechen vom ursprünglichen Krishna, dem ersten Krishna Das Babaji. War einer, diente für 6 Monate im Radha Madan Mohan Tempel. Ihr möchtet euch erinnern, den haben wir auch gesehen. Und dann dachte er sich, er wollte lieber Govindaji verehren in Jaipur. Und ging dort, und mit der Erlaubnis von dem König verehrte er Govindaji für 8 Jahre, bis er ungefähr 20 war. Und dann sagte er, mir reicht's. Ich verehre Govindaji, aber ich bin voller Lust, voller Wünsche. Ich denke an Frauen, ich bin wohl in Vrindavan, ich bin in jetzt bin ich da im Dienst, ich bin ein Heuchler, ich mache keinen Fortschritt. Und er offenbarte sich eines Tages einem Gottgeweihten. Und der Gottgeweihte sagte, geh nach Kamyavan, das ist eines der 12 Wälder von Vrindavan, dort wirst du ein Siddha-Baba treffen. Das sind Babas oder Gottgeweihte, Babajis, die durch Krishnas Barmherzigkeit eine transzendentale Sicht haben. Und dieser Siddha-Baba empfing Krishna, das Babaji, war also ungefähr so ein Devotee wie wir wohl zu dem Zeitpunkt, und fragte wohl, was bewegt dich? Ja, das bewegt mich. Ich mache keinen Fortschritt. Ich bin ständig angehaftet an Sinnbefriedigung. So sagte Siddha Baba, und er nahm einen Stock auf, einen trockenen Stock, wie diesen toten trockenen Stock. Wenn du ihn für eine Woche ins Wasser hältst, und dann ins Feuer legst, wird dieser Stock nicht brennen. Warum nicht? Das ist ein toter Stock. Weil er das Wasser absorbiert hat, durch die Gemeinschaft mit dem Wasser, verändert er seine entzündbare Eigenschaft. Kann man so sagen? Entzündbar? Seine entzündbare Eigenschaft. So durch Gemeinschaft nimmt man bestimmte Eigenschaften auf. Weil du in Jaipur bist, wo es lauter lustvolle Menschen gibt, bist du ebenfalls lustvoll. Deswegen gebe ich dir den Ratschlag, ein Babaji zu werden am Ufer von Manasaganga. Ein Ort, den ihr vielleicht noch sehen werdet. Und dort tat der Krishna das Babaji sein Worship für lange Zeit, aber dann richtete sich in ihm der Wunsch zu predigen. Und um in Indien zu predigen, muss man Sanskrit kennen. Und so fing er an, in Harina Vyakarana, das ist ein Sanskrit-Lernbuch von Jiva Goswami, zu studieren. Aber weil es so schwierig war, das zu studieren, geriet er in Schwierigkeiten mit seinem Bhajan. Und zwar studierte er für lange Zeit, er musste aber so viel dran setzen, um sein Studium fortzusetzen, dass er tatsächlich kaum mehr Zeit fand für seine Runden und kaum mehr Zeit fand zu chanten und dergleichen mehr. So,
Hare Krishna.
Hare Krishna. So, Hare Krishna. Krishna Mati Rastu. Nun, eines Tages fühlte er sich so schlecht, dass sein Bhajan ständig gestört wurde von seinem Studium, dass er dachte, hier komme ich einfach nicht weiter. Dies auf der einen Seite Service und auf der anderen Seite so viel zu lesen und zu chanten, das bringe ich nicht zusammen. Ich nehme mir das Leben. Ich gehe morgen in den Manasaganga und ertränke mich. Für mich ist kein Fortschritt möglich. So in der Nacht erschienen ihm Lalita und Sanatan Goswamis und sagten, hör auf zu studieren, mach du einfach dein Bhajan. Wir geben dir das Wissen, was du brauchst, um zu predigen. Und so machte er sein Bhajan und predigte, und schon am nächsten Morgen gab er eine glänzende Vorlesung in perfektem Sanskrit und überzeugte jeden. Yes. So, manchmal jedoch war die Neigung zum Bhajan so stark bei Krishnadas Babaji, dass er in den Manasaganga ging und unter Wasser ließ. Er war eine selbstverwirklichte Seele in seinem spirituellen Körper, er kriegte keine Atemnot und las dort, und nur und einmal war durch seinen Einfluss verschwamm die Tinte nicht, und jetzt kommt es, für eine gewisse Zeit, nach einer gewissen Zeit kam er erst nach 4 Tagen aus aus dem Madrasa-Gang heraus. Leute hatten gewartet, wo ist Krishna das Babaji? Ist er zurück nach Hause, zurück zu Gott gegangen? Und sie warteten. Und in 4 Tagen sah ihn niemand, bis schließlich jemand sah, wie er träufend, also triefend mit Wasser aus dem Madrasa-Gang hervorkam. Wo warst du für so lange Zeit? Ich habe gerade mein Bad genommen, siehst du nicht? Nein, du warst für 4 Tage unter Wasser. Wie ist es möglich? Sagt Krishna das Babaji, manchmal sah man ihn, wie manchmal nahm er an den Pastimes mit Krishna teil und plötzlich sahen Leute, wie er überstäubt war von Farben und wie Farbe ihm von der Stirn lief und wie er laut lachte. Er war nämlich mit Hulli-Spritzereien beschäftigt. Ihr kennt das nicht. Das sind diese Siddha Babas, die sowohl Zugang haben zur ewigen spirituellen Welt, als auch zur als auch sichtbar sind für die gewöhnlichen Menschen. Ihr Leben ist dokumentiert. Ich möchte euch einen anderen Siddha Baba vorstellen, dessen Tempel ich euch nachher zeigen werde. Dieser Tempel ist 20 oder 30 Meter hoch, ein unglaublicher Tempel. Und der verfügte auch über diese Kräfte. Er wollte in diesem Tempel Sisigoni Thai installieren, die aber dann sagten, ein Tag vor ihrer Installation, nein, wir wollen hier nicht installiert werden, denn das liegt außerhalb des Parikrama-Pfades. Dieser Tempel. Wir wollen innerhalb des Parikrama-Pfades, in diesem Pfad, den wir jetzt gerade machen, stehen und dort verehrt werden. Oh, sagte der Baba. Und er installierte sie in Nidoban. Und dort wird jetzt jeden Tag 24 Stunden im Stehen, also tanzend, Kirtan ausgeführt für Sisigoni Thai. Nun, dieser Baba, der so hatte große Kräfte, er hat 2 große Zimmer voll mit Sweetreis jeden Tag kochen lassen und verteilen lassen. Und keiner wusste, woher diese Quantitäten kamen. Nur einmal gab dieser Baba eine Vorlesung. Und was geschah? Ein Diener kam und sagte, wir haben keinen Zucker für den Sweetreis, den wir verteilen wollen heute. Oh, sagte der Baba, es kommen 2 Lastwagen mit Zucker. So viel Zucker brauchte man für diese Räume. Zu der Diener. Woher weiß er das und wie kommen die? Krishna hat 2 Lastwagen geschickt. Das war vor 30 Jahren. Hier ist also das jüngst. Ne? Ich möchte jetzt auf den atheistischen Schüler eingehen, der vielleicht in der Brust so manche einem noch irgendwo seine kleine Hütte hat, im Versteckten, nicht? Nun, kurze Zeit darauf kam wieder einer und die beiden Lastwagen stehen am Eingang von Vrindavan. Die Leute wollen sie nicht durchlassen. Ihr wisst, als wir reinkamen, da muss man so Steuern bezahlen, nicht? 50 Weißer Steuern. So, wenn da Zuckermassen kommen, die werden die hoch besteuert. Wir brauchen das. Die sollen sie durchlassen. Sagt den Zollbeamten, da ist nur Asche drin. Er sagte der Diener, das ist nicht möglich. Die haben schon einen Sack aufgestochen und haben festgestellt, da ist Zucker drin. Dann sag ihnen, nur der eine Sack ist mit Zucker, der Rest ist mit Asche. Okay, der Diener ging, okay, also der eine Sack ist nur mit Zucker, den könnt ihr besteuern, das ist nicht viel. Der Rest ist mit Asche. Sie nahmen den und stachen einen Sack auf, was sagst du hier? Und sofort stäubte die Asche ihnen entgegen. Okay, sagten sie dann schnell durch. So, das war dann wieder Zucker, als er im Tempel ankam. Was ich sagen möchte, dokumentierten, aufgeschrieben in Form von Tagebüchern, sind einsehbar, allerdings nur für jemanden, der Hindi kann. Und sie zeigen, wie Yoga Kshema Vahamyaham, Krishna, die Bedürfnisse der Devotees versorgt.
wie Krishna für die Devotees sorgt und mit den Devotees einen Austausch hat. Natürlich, um hierher zu kommen, um auf diese Stufe zu kommen und daran teilzunehmen, an diesen Lilas, müssen wir als erste Pflicht unseren Geist und unsere Sinne kontrollieren. Denn es ist nur dieser Geist und diese Sinne, die uns dazu führen, unser materielles Leben zu führen. Das klingt überzeugend, nicht? So, um den Geist und die Sinne zu kontrollieren, gibt Srila Rupa Goswami im zweiten Text der Upadeshamrita einen wichtigen, recht wichtige Unterweisung. Adyala prayasascha prajalpo niyamagra janasangascha lolyamcha shapir bhaktir vinashyati. Der hingebungsvolle Dienst wird verdorben, wenn man zu verstrickt wird in die folgenden 6 Aktivitäten. Mehr essen als nötig. Oder mehr Bestände ansammeln, als man braucht. Zweitens, sich zu stark zu bemühen für weltliche Dinge, die sehr schwierig zu erlangen sind. Drittens, unnötig über weltliche Themen zu sprechen. Viertens, die Regeln und Regulierungen der Schriften nur um des Befolgungswillens zu befolgen und nicht um spirituellen Fortschritt zu machen. Oder die Regeln und Regulierungen launenhaft aufzugeben und unabhängig vom Krishna-Bewusstsein zu handeln. Fünftens. Mit weltlich gesonnenen Menschen, die nicht am Krishna-Bewusstsein interessiert sind, Gemeinschaft zu haben und gierig zu sein für weltliche Errungenschaften. Wenn ihr zu viel isst, wird es schwierig sein, den Magen und schließlich auch das Genital zu beherrschen. Es wird sich voller lustvolle Neigung dort. Man mehr ansammelt, als man braucht. Es ist schwierig, den Geist zu kontrollieren, weil der Geist ständig mit diesen Errungenschaften beschäftigt ist. Zweitens, wenn man sich um weltliche Dinge bemüht, die sehr schwierig zu erreichen sind, wird man ständig gestört sein. Dann zu schwätzen über weltliche Themen. Dieses Geschwätz ist wie eine Hure. Ich weiß nicht, ob ihr mit Huren schon Gemeinschaft gepflegt habt in eurem Leben. Was die tun ist, wenn man ihre Gemeinschaft aufsucht, sie fangen plötzlich an, ganz intensiv zu gucken und sich zu bewegen, dass lustvolle Menschen total verrückt werden. Die können das, die haben eine unglaubliche Gabe dazu. So, das ist, was durch dieses unnötige Geschwätz geschieht, durch die Bewegung dieser Themen, wird die ganze Aufmerksamkeit von spirituellen Themen gelenkt. Nicht? Viertens, dass man einfach ein Dogmatiker wird und die Regeln und Regulierungen einhält, nur um sich spirituellen Fortschritt zu machen. Ich habe heute zum Beispiel gedacht, über diesen Punkt nachgedacht. Ich habe euch ja aus dem Tempoprogramm entführt hierher. Man soll zu den Tempoprogrammen kommen und Gurupuja. Aber es geht um spirituellen Fortschritt. Nicht? Wir müssen manchmal wissen, dass wir manche Regeln und Regulierungen beiseite lassen, um spirituellen Fortschritt zu machen. Dann Gemeinschaft zu pflegen mit weltlich gesonnenen Menschen, das wisst ihr, besonders auf den Neulingsstufe ist das die allergrößte Gefahr. Ihr wisst, ihr solltet beten darum,